Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Die Swisscom hat einen neuen Chef.
Ja, es gibt natürlich auch andere, die sich für diese Funktion qualifiziert hätten, oder? Aber ich mache das jetzt gerne, ja.
Urs Schäppi führte in den letzten Monaten ad interim, nun definitiv. Wohin führt er die Swisscom? Online-Shopping boomt, aber...
Es ist kein Selbstläufer, wo man sagen kann, die Umsätze, wenn ich etwas online verkaufe, die wachsen immer. Das ist nicht so.
Marketingprofessor Thomas Rudolph warnt den Detailhandel. Die Branche habe viel zu tun. Was genau? Dann Wachstum ja, aber wie viel? Und vor allem, welches Wachstum brauchen wir?
Ja, wir brauchen mehr Zeit und weniger Geld.
Oliver Fichter ist Unternehmer und Buchautor. Im neuen Wirtschaftssystem Ökonomie 3.0 braucht es nicht um jeden Preis Wirtschaftswachstum. Wir sollten uns mehr Gedanken über die Qualität des Wachstums machen, fordert er. Auch bei uns im Trend. Am Mikrofon Susanne Giger. Es war keine einfache Aufgabe diesen Sommer. Der 53-jährige Berner Urs Schäppi übernahm bei der Swisscom den Posten CEO ad interim. Als Nachfolger für einen Chef, der plötzlich nicht mehr da war. Nach dem überraschenden Tod von Carsten Schlotter setzt die Swisscom nun also definitiv auf ein sogenanntes Eigengewächs. Was diese Wahl für den größten Schweizer Telekommunikationskonzern bedeutet, Charles Liebherr berichtet.
Jetzt sitzt Urs Schäppi auf dem Thron und blickt gespannt in die Wolke. Überraschend ist das nicht. Er war der Beste, weil er schon da war, sagt Hans-Uli Losli, der Verwaltungsratspräsident der Swisscom.
Er ist einer, der eine große Umsetzungsstärke hat, die Swisscom in- und auswendig kennt, aus dem Grosskundengeschäft rauskommt und die Swisscom Schweiz ja auch geleitet hat. Durch das, dass die Swisscom vereinfacht wird in der Führungsstruktur und wir so fähige Leute haben, wären wir eigentlich dumm gewesen, das auswärts zu suchen.
Urs Schäppi war ohnehin der Kronprinz. Wenn er will, dann darf er den Stuhl von Carsten Schlotter erben, dessen Freitod im Sommer alle schockierte. Das war im Umfeld der Swisscom immer wieder zu hören. Dass er will, habe einen einfachen Grund, sagt Urs Schäppi.
Ja, Swisscom ist ein fantastisches Unternehmen. Wir haben extrem viele Chancen in diesem Markt, der sich immer mehr digitalisiert. Und das ist einfach spannend, oder?
Er muss es wissen, weil in seinen Adern seit vielen Jahren das blaue Swisscom-Blut fließt. Angefangen hat er mit dem Aufbau der Mobilfunksparte, viele Jahre an der Seite von Carsten Schlotter. Dann war er verantwortlich für die Großkunden, dann für alle Geschäfte der Swisscom in der Schweiz. Für 80% des Umsatzes der Swisscom war er zuständig. Ein Großteil des Gewinns stammt aus seiner Kasse. Auf dem Thron angekommen, markiert er nun sein neues Revier. Er stellt den Bereich der Großkunden um. Er will Firmen alles aus einer Hand anbieten können, genauso wie das bei den Privatkunden schon geschehe, sagt Urs Schäppi.
Ja, unser Markt verändert sich ja extrem schnell. Und eigentlich ist diese Neuausrichtung getrieben durch die Konvergenz der Produkte. Telekommunikation und IT verschmelzen immer mehr. Und die logische Folge davon ist, dass wir auch die Organisation anpassen. Also eigentlich unserer Strategie gerecht die Organisation anpassen.
Die Organisation passt er an, weil er die Wolke, die Cloud, kommen sieht. Unternehmen vernetzen über das Internet alles und jedes in ihrem Unternehmen und lagern aus ganze Datencenter. Schäppi sieht darin eine große Chance für die Swisscom.
Die Idee der Cloud ist, dass wir unseren Kunden auf einfache Art und Weise Zugriff auf ihre Daten und Applikationen geben. Überall, wo sie sind, oder? So kann er einfacher kommunizieren, ohne sich um alle technischen Probleme kümmern zu müssen.
Und wenn Urs Schäppi nicht alles falsch macht, kann er die Gunst der Stunde nutzen. Die Swisscom baut die Cloud nämlich in ihrem Reich Schweiz auf. Dort regiert Swissness, in diesem Fall hoffentlich ein Gütesiegel für Sicherheit und Vertrauen. Nur eines muss der neue, alte Swisscom-Chef nicht machen, eine neue Strategie entwerfen. Die alte stimmt immer noch. Ein Erbe von Carsten Schlotter. Er kann nun einfach den vorgespurten Weg gehen mit seinen alten Tugenden im Rucksack. Urs Schäppi ist kein Strahlemann, ein Berner, bodenständig, ein Teamplayer. Das passt gut zur Swisscom, nach dem Visionär Carsten Schlotter.
Charles Liebherr. Trend. Am Retail-Forum in Zürich traf sich vergangene Woche die Crème de la Crème des Detailhandels aus aller Welt. Thema dieses Jahr Online-Shopping. Mit den technologischen Entwicklungen steigen auch die Ansprüche der Konsumenten. Sie wollen alles jederzeit in beiden Welten, im Laden und im Netz. Der Detailhandel muss handeln, kreativ sein. Das gibt viel zu tun. Samuel Emch hat sich an der Tagung herumgehört.
Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Während der Umsatz des Detailhandels insgesamt in den letzten 5 Jahren mehr oder weniger stagnierte, wachsen die Erträge aus der Sparte online kräftig. Aber ein Online-Store eröffnen und auf klingelnde Kassen hoffen, das funktioniere nicht. Denn die Konkurrenz im Internet ist noch viel grösser als im Shoppingcenter oder in der Innenstadt, sagt der Detailhandelsspezialist vom Forschungsinstitut GfK, Thomas Hochreutner.
Wir haben in der Schweiz rund 10'000 Online-Shops nur mit .ch. Jetzt die grosse Herausforderung ist, dass der Kunde überhaupt an meinen Online-Shop denkt.
Eine Aufgabe für den Marketing-Spezialisten Thomas Rudolph, Professor für Marketing und Handelsmanagement an der Hochschule St. Gallen.
Also man sollte diese Trennung zwischen online und stationär nicht mehr so stark in den Vordergrund spielen, weil diese Trennung immer mehr verschwindet. Cross-Channel-Händler machen einfach beides und verknüpfen sowohl die Distributions- als auch die Kommunikationskanäle.
Für immer weniger Kunden gilt entweder oder, also entweder online oder im Laden einkaufen. Sie vermischen die Bereiche mehr und mehr, zum Beispiel online bestellen und im Laden abholen oder nach Hause liefern lassen und im Laden umtauschen. Stefan Jung, Präsident des Dachverbandes der Deutschen Shopping Center.
Der Kunde will jederzeit überall auf allen Kanälen einkaufen, sich informieren und er will die Kanalwechsel auch überall vornehmen. Das heißt, er möchte keinesfalls irgendwo in eine Sackgasse kommen, wo er hört, das geht hier aber nicht oder hier können Sie es nicht umtauschen oder den Preis, den gibt es nur dort.
Ein Kunde, der online einen Rabattcoupon für eine Kaffeemaschine findet, hat diesen Coupon dank Smartphone ständig griffbereit. Daraus entsteht die Erwartung, dass der Kunde die Kaffeemaschine auch im Laden zum tieferen Preis erhält. Einschränkungen auf ausschließliche Online-Angebote oder Ladenrabatte akzeptieren die Kunden immer wie weniger. Die technische Entwicklung steigert die Ansprüche der Konsumenten. Dank Smartphones und Tablets verflechten sich diese Absatzkanäle immer wie mehr und dem müssen die Detailhändler gerecht werden. Dies zeigt eine Umfrage unter den Teilnehmern am Retail-Forum.
Wir dürfen feststellen, es geht vor allem um Geschwindigkeit. Es geht nicht darum, die Zukunft bis ins Detail zu planen, sondern es geht vor allem darum, kleine Testballons zu starten an verschiedenen Fronten.
Mal Neues probieren und Neues auch wagen und mal schauen, was passiert.
Ja, das Internet verändert unser Verhalten und unser Verhalten wird auch offline anders.
Der Detailhandel will die neuen Herausforderungen in Angriff nehmen. Und dafür sei besonders etwas nötig, sagt Thomas Hochreutner vom Forschungsinstitut GfK.
Kreative Ideen, wie man den Kunden begeistern kann, sind gefragt. Und da ist der Handel gefordert. Ich bin zwar überzeugt, der Handel wird das meistern, aber er braucht jetzt wirklich einen Anschub, dass er da ein bisschen vorwärts macht.
Denn nur so können langfristig die stagnierenden Umsätze wieder in Schwung gebracht werden.
Samuel Emich. Und wir bleiben gleich in dieser Branche. Plastiksäcke in den Läden. Die EU will, dass die Plastiksäcke künftig etwas kosten oder ganz verboten werden. Die Schweiz hat schon vor einem Jahr ein ähnliches Verbot beschlossen. Aber während die EU es auf die ultradünnen, durchsichtigen Plastiksäckli abgesehen hat, sind genau diese Säcke in der Schweiz vom Verbot nicht betroffen. Ivan Santoro.
Die ultraleichten Raschelplastiksäcke in den Supermärkten sind mitverantwortlich für den horrenden Plastik- und Abfallberg, den Europa produziert. Ziel der EU ist es deshalb, die Menge dieser Beutel um bis zu 80% zu reduzieren. In der Schweiz hat der Freiburger CVP-Nationalrat Dominique de Beaumont den Wegwerfplastiksack im Visier. Er hat vor rund einem Jahr im Parlament gegen den Willen des Bundesrates und der Großverteiler ein Verbot durchgebracht. Im Gegensatz zur EU hat es de Beaumont aber nur auf die meist weißen Gratissäcke an den Kassen abgesehen und nicht auf die Gemüse- und Früchtebeutel.
Sie sind noch dünner und sie provozieren weniger Umweltschäden. Und deswegen habe ich mich entschieden, solche Plastiksäcke nicht zu treffen.
Dies sieht auch die Migros so. Laut Sprecherin Martina Bossart macht der EU-Entscheid für die meisten EU-Länder Sinn. nicht aber für die Schweiz.
In vielen europäischen Ländern gibt es Mülldeponien und dort können diese sehr leichten Säckchen ein Problem darstellen, weil der Wind kommt und die werden weggeweht und liegen dann irgendwo in der Landschaft. In der Schweiz haben wir eine andere Situation. Wir haben Kehrichtsverbrennungsanlagen und diese weißen Säckchen sind nicht einfach in der Natur, sondern die werden in den Abfall geworfen und dort werden sie normal dann weiterverwertet.
Das Plastiksackverbot in der Schweiz sieht vor, dass ab dem 1. Januar 2015 an den Kassen keine Wegwerfplastiksäcke mehr gratis abgegeben werden dürfen. Die Migros hat in einzelnen Regionen bereits darauf reagiert. In Genf sind die Raschelsäcke bereits verschwunden. In der Migros Waadt gibt es seit dem 1. November nur noch sogenannte Biosäcke für 5 Rappen. Wird hier das Plastiksackverbot umgangen? Nein, meint Dominique Debumont. Er findet die Idee mit dem kostenpflichtigen Biosack gut. Dies sei im Sinne seiner Motion. Auch beim Großverteiler Coop macht man sich Gedanken, wie man die Raschelsäcke künftig ersetzt. Allerdings will man nicht denselben Weg gehen wie Migros Waadt, wie Coop-Sprecher Ramon Gander sagt.
Klar ist, dass Plastiksäcke, ob sie jetzt biologisch abbaubar sind oder nicht, für uns nicht in Frage kommen.
Migros und Coop verweisen auf ihre Mehrfachtragtaschen aus Kunststoff oder Recyclingpapier. Am wirksamsten schone man die Umwelt nämlich, wenn man dafür sorge, dass gar kein Abfall entstehe, so die Großverteiler. Also dass man eben die Tragtasche aus Papier oder Plastik mehrfach verwendet. Ganz nach dem Motto «Falten und behalten».
Trend. Die Grenzen des Wachstums. Wir spüren ihnen nach. Hier im Trend, in Gesprächen mit interessanten Menschen. Wie viel Wachstum brauchen wir? Ist ohne Wachstum der Wohlstand in Gefahr? Unsere Renten? Wir sprechen darüber mit dem Unternehmer und Buchautor Oliver Fichter. Gleich nach den Meldungen der Woche.
Trend, Kurznachrichten.
Mit Jan Baumann.
Zu wenig Inflation im Euroraum. So lautet das Verdikt der Europäischen Zentralbank EZB. Damit sich das ändert, damit also die Preise wenigstens etwas kräftiger klettern als bisher, dreht EZB-Chef Mario Draghi den Geldhahn auf. Überraschend hat er am Donnerstag die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkt auf 0,25% gesenkt. Die Banken der Eurozone können so günstiger Kredit an Unternehmen und Konsumenten vergeben. Sofern sie das tatsächlich tun, treibt das die Wirtschaft an und die Preise nach oben. Ganz am Limit angekommen sei die EZB mit ihrer Niedrigzinspolitik zudem noch nicht, sagt Draghi.
We haven't reached the lower bound. In principle we could even cut further the interest rate.
Im Prinzip, so der Notenbankchef, könne man mit den Zinsen noch weiter runter, also ganz auf Null gehen. Schon heute keine Freude an den extrem tiefen Zinsen hat die Schweizerische Nationalbank SNB. Denn je größer die Geldflut im Euroraum, desto schwieriger ist es für die Nationalbank, die Untergrenze des Euro zum Schweizer Franken zu verteidigen. Diese unerwünschte Nebenwirkung stört Nationalbankpräsident Thomas Jordan.
Das bedeutet, dass wir natürlich weiterhin ein Umfeld haben, das die Entwicklung auf dem Immobilienmarkt in eine Richtung begünstigt, wo es eben Blasen geben kann. Wir sind ja bereits in einer schwierigen Situation und ein weiterhin tiefes Zinsniveau begünstigt natürlich eine solche Entwicklung weiter.
Umso mehr freut sich Jordan über den finanziellen Erfolg der SNB bei der Rettung der UBS. Dieses Kapitel hat die Nationalbank nun definitiv abgeschlossen. Sie hat dabei auch gleich Kassensturz gemacht. Fast 5,4 Milliarden Dollar sprangen für die Nationalbank heraus dabei. Nationalbankpräsident Jordan hofft trotzdem, dass es nie mehr nötig sein wird, eine Schweizer Großbank mit Staatshilfe vor dem Kollaps zu bewahren. Einen fulminanten Börsenstart hatte der amerikanische Kurzmitteilungsdienst Twitter. Als am Donnerstag die Twitter-Aktien erstmals an der New Yorker Börse gehandelt wurden, schwoll der Marktwert des Unternehmens auf sage und schreibe 25 Milliarden Dollar an. Das ist enorm viel für eine Internetfirma, die zwar rasant wächst, wegen hoher Investitionen aber rote Zahlen schreibt.
Trend, Thema.
Ökonomie 3.0. Das neue Wirtschaftssystem, sagt Oliver Fichter. Der 41-jährige Unternehmer aus dem St. Gallischen Rheintal hat ein Buch verfasst mit dem Titel «Die Wirtschaft sind wir». Er beschreibt darin, dass sich in der Ökonomie 1.0 alles um die Befriedigung der Grundbedürfnisse handelte, um Nahrung und ein Dach über dem Kopf. In der Ökonomie 2.0 drehte sich alles um den materiellen Wohlstand, den Konsum.
Und nun geht es eben in der Ökonomie 3.0 um Lebensqualität. Wir sollten uns weniger mit dem Wachstum des Bruttoinlandproduktes auseinandersetzen, sondern uns Gedanken über die Qualität des Wachstums machen, sagt er. Mein Kollege Ivan Lieberherr hat mit Oliver Fichter gesprochen.
Oliver Fichter, in Ihrem Buch «Die Wirtschaft sind wir» schreiben Sie, die Partystimmung des 20. Jahrhunderts sei endgültig vorbei. Es herrsche Katerstimmung. Ist unsere auf Wachstum ausgerichtete Wirtschaft damit am Ende?
Es kommt darauf an, aus welcher Perspektive man diese Frage betrachtet. Mit einem nüchternen Blick auf die Fakten lässt sich nicht vom Ende des Wachstums sprechen. Theoretisch kann meines Erachtens die Wirtschaft global weiter anwachsen. Was ich aber definitiv sagen kann, ist, die Wachstumsfelder haben sich verlagert. Wir Wohlstandsländer müssen uns dringend Gedanken darüber machen, wie die neue Logik einer Wirtschaftsordnung aussehen kann und vor allem über eine neue Qualität des Wachstums.
Also haben wir denn über unsere Verhältnisse gelebt?
Ja, ich glaube, angesichts von Ressourcenknappheit, Umweltzerstörung, ich meine, ist es ganz klar, wir müssen uns sehr viel stärker mit qualitativen Wachstumsideen und Wachstumstheorien auseinandersetzen.
Aber sind wir denn nicht gerade zu Wachstum verdammt eigentlich?
Es ist tatsächlich so, auf der politischen Agenda haben wir nach wie vor Wachstum als den Königsweg definiert. Effizienz als Königsweg, Produktivitätssteigerung als Königsweg. Unser jetziges Wirtschaftsmodell ist aber meines Erachtens nicht nachhaltig. Ich bin auch der Meinung, Regierungen, würden sie ehrlich sein, müssen sie uns Bürger zu weniger Konsum auffordern. Doch sie tun das Gegenteil. Sie rufen uns zu mehr Konsum auf, um die Wirtschaft zu beleben, um die Krise zu überwinden. Ich plädiere ganz klar dafür, dass das Wohlergehen einer Gesellschaft nicht mehr länger nur anhand des BIPs gemessen werden darf, sondern wir müssen uns Gedanken machen über neue qualitative Indikatoren und diese versuchen in die ökonomische Gesamtrechnung, in die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung zu integrieren.
Aber wenn Sie zum Konsumverzicht gewissermaßen aufrufen, können wir das? Setzen wir da nicht unseren Wohlstand aufs Spiel?
Ja, die Frage ist, grundsätzlich, wir müssen versuchen, uns stärker dessen bewusst zu werden, was Wohlstand für uns eigentlich bedeutet und welche Form von Wohlstand wir suchen. Also welche Art von Wohlstand meinen wir, wenn wir Wohlstandsdiskussionen führen? Handelt sich um Wohlstand, wenn wir, eben wie das BIP und die Fokussierung auf das BIP es verlangt, uns einer Gesellschaft, die materiell an nichts entbehrt, permanent noch mehr Leistung, noch mehr Güter zum Konsum bereitstellen? Handelt sich um Wohlstand, wenn wir uns täglich Sorgen machen müssen um die Zukunft unserer Kinder, weil das ökologische System mit unserem Handeln nicht mehr überein kann? Ich bin der Meinung, dass Lebensstandard, das ist für mich eigentlich das Synonym zum materiellen Wohlstand und Lebensqualität, immer weiter auseinanderdriften. Das ist meines Erachtens eine empirisch bewiesene Tatsache. Wir haben im ISG, in meinem wissenschaftlichen Institut, vor Jahren eine Studie darüber gemacht und können eigentlich auch aufzeigen, dass Lebensqualität sehr negativ oder sehr pessimistisch eingestuft wird, im Gegensatz dazu, dass wir eigentlich ja auch in der Schweiz letztes Jahr um 1,1% an BIP zugelegt haben.
Also das heißt, die Wirtschaft wächst, aber die Leute sind nicht glücklicher. Ist das das Resultat Ihrer Untersuchung?
Ja, tatsächlich. Auch OECD-Untersuchungen zeigen ganz klar, die Länder, die mit dem vermeintlich höchsten Wohlstand, führen auch die Negativranglisten an in puncto Selbstmordraten, Prostitutionsdichte und Anzahl psychischer Erkrankter. Also die häufigsten psychosozialen Risiken wie Stress, Zeitdruck, Spannungen am Arbeitsplatz und Nervosität sind eine Konsequenz aus unserer leistungsorientierten Gesellschaft.
Ich möchte den Gedanken nochmals aufgreifen, sind wir denn nicht zu Wachstum verdammt? Wir brauchen doch schon allein Wirtschaftswachstum, um die Altersvorsorge zu finanzieren beispielsweise.
Es gibt ja diverse Konzepte. Ich bin auch der Meinung, man sollte bald mal in einer reifen Gesellschaft, wie auch die Schweiz sie darstellt, sollte man eine emotionsfreie und sachliche Diskussion führen dürfen, wie sich möglicherweise die Sozialsysteme vom Wirtschaftswachstum entkoppeln lassen. Eine emotionsfreie Diskussion darüber, Grundsicherung versus Grundeinkommen, und das ohne parteipolitische Agenda, sondern einfach auf einer sachorientierten Ebene diese Diskussion anstoßen und in einer breiten Debatte darüber nach neuen innovativen Wegen und Konzepten suchen.
Also wie man die Altersvorsorge entkoppeln könnte vom Wirtschaftswachstum. Was schlagen Sie vor?
Ja, ich glaube, da gibt es keine Patentlösung. Ich glaube, da gibt es diverse Konzepte und Überlegungen. Also manche plädieren für ein bedingungsloses Grundeinkommen, das finanziert über eine Erhöhung der Konsum- und Vermögenssteuern. Ja, das würde den Faktor Arbeit grundsätzlich entlasten, das Steueraufkommen unabhängiger von Entwicklungen des Arbeitsmarktes machen, reicht aber meines Erachtens alleine nicht aus. Ich sehe zum Beispiel in der Verringerung der Defensivkosten im Umwelt- und Sozialbereich einen Hebel. Also das heißt, wir arbeiten immer mehr, sind leistungsorientierter, die Gesundheitskosten tragen am Schluss die Sozialsysteme. Das sind sogenannte Defensivkosten. Würden wir über allenfalls über Präventivmaßnahmen diese Defensivkosten systematisch senken können, hätten wir neue Mittel zur Verfügung, um allenfalls die Erschließung und das Wachstum neuer ressourcenarmer Märkte wie Bildung, Gesundheit und Kultur, um in diese Märkte zu investieren. Das könnte ein Konzept sein, flankierend. Sehe ich aber auch großes Potenzial in der Stärkung von regionalen Wirtschaftskreisläufen. Also ich denke, da laufen zurzeit sehr spannende sozioökonomische Experimente, wie man mit Nachbarschaftshilfe, mit Tauschringen, mit Regionalwährungen, wie man allenfalls über das Ausschalten von Zwischenmarktstufen, indem man Angebot und Nachfrage direkter über Internetplattformen zusammenbringt, wie man da Wertschöpfungspotenziale neue realisieren kann.
Und so könnte eine solche Entkoppelung vom Wirtschaftswachstum tatsächlich gelingen über mehr Nachbarschaftshilfe?
Wachstum an sich ist ja auch nichts Schlechtes, sondern Wachstum hat seine positiven Seiten. Ich glaube auch, Wachstum ist notwendig, weil sie tief im Menschen angelegt ist. Der Mensch ist ein Produktivwesen und ich glaube, man darf nicht das Wachstum verteufeln, aber alles in allem geht es auch deshalb weniger um eine Entkoppelung als um eine systematische Ankoppelung der Sozialsysteme an ein neues qualitatives Wachstumsverständnis.
Wie sieht dieses Wachstumsverständnis denn aus? Wachstum, das muss ja nicht zwingend mit dem Verschleiß von Ressourcen einhergehen. Weg von einem quantitativen Wachstum hin zu einem qualitativen Wachstum.
Ja, ich glaube, auf der großen Linie kann man das so erklären, aber nicht weg vom quantitativen Wachstum hin zum qualitativen um jeden Preis. Ich möchte nochmals betonen, also ich bin kein Wachstumsgegner. Ich glaube, ich spreche auch nicht von einer Postwachstumsgesellschaft, sondern Wachstum hat definitiv seine positiven Seite. Also wenn man beispielsweise seit der Einführung des BIPs in den 30er Jahren kann man ganz klar aufzeigen, dass gesellschaftliches Wohlergehen immer mit wirtschaftlichem Wachstum in Verbindung gesetzt worden ist und auch zu Recht, was man heute einfach in einer reifen westlichen Volkswirtschaft wie der Schweiz feststellt, ist, dass es eine Diskrepanz eben gibt zwischen dem materiellen Wachstum und dem qualitativen, emotionalen Befinden eines Leistungsträgers. Wenn man in Zukunft auf nachhaltiges Wachstum setzen will, muss man die zwei Aspekte wieder näher zueinander führen.
Wie könnte denn eine neue Wirtschaftsmaxime für uns aussehen?
Ich glaube, die eine Maxime für eine neue Wirtschaft an sich gibt es nicht. Ich habe in meinem Buch eigentlich unterschieden in drei Ökonomie-Reifegrad-Phasen. Ich beschreibe die Ökonomie 1.0 als die Agrarwirtschaft. In der Ökonomie 1.0 geht es eigentlich um die Produktion, ist auch ein Produktionssystem, geht es um die Produktion der materiellen Grundgüter für die Deckung der Grundbedürfnisse. In der Ökonomie 2.0, das Verteilsystem, da geht es eigentlich um den Konsum. Das ist auch die Phase, von der wir uns heute langsam und allmählich lösen müssen. Die konsumorientierte Wirtschaft mit ihrer Fokussierung eben auf das BIP, Und dann gibt es eigentlich die Ökonomie 3.0 als eine dezentral funktionierende Wirtschaft, wo sich der Wirtschaftsteilnehmer sehr viel stärker um sein Lebensqualitätsbefinden eigentlich orientiert und wo Besitz eigentlich schon fast als lästig empfunden wird und wo sich Tauschsysteme auftun. Ich glaube, die Maxime an sich gibt es nicht. Die Maxime für die Ökonomie 3.0 meines Erachtens heißt einfach mehr Zeit statt noch mehr Geld zu haben.
Sagt Oliver Fichter, Unternehmer und Buchautor aus dem St. Gallischen Balgach. Ivan Lieberherr hat mit ihm über die Grenzen des Wirtschaftswachstums gesprochen. Und wir nähern uns nun einer anderen Grenze, der Zeitgrenze. Wir sind am Ende der Sendung. Trend gibt's wieder in einer Woche. Gleicher Sender, gleiche Zeit. Oder, wenn immer Sie mögen, im Internet, srf.ch. Das Wirtschaftsmagazin Trend finden Sie oben rechts bei den Sendungen.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.